Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Genesis, das Buch vom Anfang, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Der Bund mit Abraham. Wir erinnern uns, dass in der 10. Generation nach der Sintflut Gott Abraham beruft, weil die Noahs Nachkommen, die Gläubigen und die Ungläubigen, sich wieder vermischt hatten und ein genereller Abfall von Gott da war. Und da fand Gott den Abraham und ruft ihn im Alter von 75 Jahren, damit er ihn zum Segen für alle Nationen auf Erden macht. Damit das geschehen kann, muss er in eine räumliche Trennung kommen. Das heißt, er muss aus der Heimat sozusagen ausziehen und muss als Wanderer in fremden Ländern sein, um ein Bild zu sein, dass der Mensch, der mit Gott geht auf Erden, keine Heimat hat. Und er sollte anders sein. Er sollte in der Welt, aber nicht von der Welt sein. Das war das Ziel, weshalb Gott den Abraham berief. Er wollte ihn machen zum Vater, wie wir heute sehen werden, aller gläubigen Menschen. Im 1. Mose 15, 1 steht, nach diesem Geschehen begab sich's, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das ist natürlich eine sehr schöne Einführung. Gott verspricht Abraham etwas, aber Abraham ist nicht sehr glücklich darüber. Er sagt, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin, ohne Kinder, und dieser Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keinen Sohn gegeben, und siehe, einer von meinen Gesinde soll mein Erbe sein. Und Gott antwortet ihm und sagt, und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. So, Gott macht sehr deutlich, dass nicht jemand der Erbe sein wird, sondern das, was von seinem Leibe kommt. Und dann ruft er ihn raus und sagt, schau hinauf zum Himmel, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Nun, haben wir jetzt nur diese Geschichte und hätten nicht den ganzen Kontext der Heiligen Schrift, könnten wir denken, naja, es geht darum, dass der Abraham ein Vater vieler Völker wird und so viele Nachkommen hat wie Sterne am Himmel. Aber hier sagt er, dein Same wird sich vermehren. Aber der Same ist Einzahl. Und das bringt der Apostel Paulus sehr deutlich hervor in Galater 3,16, wenn er sagt, nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt. Er spricht nicht durch die Samen als durch viele, sondern als durch einen, durch deinen Samen, welcher ist Christus. So, der Same und der Erbe, von welchem Gott hier spricht, ist nicht der Isaak, ist nicht in dem Sinne nur ein menschlicher Nachkomme. Nein, der Same, von dem er hier spricht, ist Christus. Und deshalb, wenn wir den Kontext nicht hätten, könnten wir sagen, dass diese Geschichte mit Abraham mit uns nichts zu tun hat. Aber wenn ja der Vater im nächsten Text, im Kapitel 3, Vers 29 steht, seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das heißt, sind wir Christi Nachfolger, sind wir der Same Abrahams. Das heißt, er ist der Vater geworden aller Gläubigen. Das heißt, in der Geschichte, die sich hier um Abraham und später Abraham dreht, beinhaltet es den ganzen Glaubensweg des Christen. Es ist nicht eine Geschichte, die, wenn man sie nur so liest, sagt, naja, das ist so gewesen. Nein, es ist die Heilsgeschichte, die sich im Leben des Abrahams oder Abrahams stattfindet und abspielt. Deshalb, wenn er der Erbe ist und der Same Abrahams Christus und wir in Christus sind, dann sind wir die Vermehrung des Samens, das heißt, wir sind die Miterben und wir sind unzählbar wie die Sterne am Himmel. Wer sind die Miterben? Wer sind der Same Abrahams oder Abrahams? Jeder Mensch, welcher Christus durch den Glauben annimmt. Das heißt, jetzt verstehen wir, warum Gott diese Einführung macht und sagt, ich bin dein sehr großer Lohn. Und was steht jetzt als Folge im Vers 6 desselben Kapitels 15 auf 1. Buch Mose? Abram glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Nun, was glaubte denn der Abram, das ihn gerecht machte? Und das ist jetzt entscheidend. Ein Glaube braucht doch einen Inhalt. Hat Abraham geglaubt, ach so, ich werde Nachkommen haben, so wie die Sterne am Himmel? Ist das, was ihn gerecht gesprochen hat? Ist das, was ihn gerecht gemacht hat, besser gesagt? Was wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet? Weil in seinem Leben hat er doch wie viel Gerechtigkeit verübt? Wie viel kann man aus diesem alten Leben Gerechtes machen? Und wir wissen, das geht nicht. Und Abraham hat es auch bewiesen durch sein Leben. Aber er brauchte ein gerechtes Leben. Und das ist das Leben Jesu. Es gibt sonst nichts, was uns gerecht macht. Es ist dieses Leben. Also hat der Glaube Abrahams den Inhalt gehabt, dass er einen Messias hat. Ein Messias wird ihm verkündigt, einer, durch den er gerecht wird. Und das ist der Inhalt des Glaubens des Abraham. Und das ist der Inhalt des Glaubens eines jeden Menschen. Er kann nur in Christus, in dem neuen Leben, gerecht sein. In dem alten, in dem wir geboren sind, gibt es null Möglichkeit, je eine rechte Tat zu tun. So, jetzt haben wir aber den Apostel Paulus in Römer 4, der stellt ein paar Fragen und das ist natürlich sehr schön. Er greift die Geschichte auf und sagt, wir müssen ja sagen, dass Abraham sei sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wir haben gesehen, was der Inhalt dieses Glaubens ist. Das ist Christus. Dadurch wird er gerecht. Es kann keiner ohne Christus gerecht werden. Und jetzt sagt er weiter, wie ist er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Damals war das die große Diskussion. Und man muss sagen, von der Geschichte ist ganz deutlich, nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Vom Tag, als Abraham geglaubt hat an den Erlöser, da war er 85 Jahre alt. Ja, er hat auch einen Glauben gehabt, als er aus seiner Heimat weggegangen ist. Er hat Gott geglaubt, sonst hätte er ja nicht tun können. Aber hier, der Glaube, der gerecht macht, ist ja der, der zum Inhalt hat, das neue Leben. Das aus dem neuen Leben existiert, nicht aus dem alten. Und deshalb ist das der Glaube, der gerecht macht. Diese Gerechtigkeit ist in Christus allein. Und jetzt ist die Frage, die Beschneidung kam ja 15 Jahre später. Und so sagt der Apostel Paulus weiter, das Zeichen der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Das heißt, die Beschneidung ist nicht, wenn man so will, der Grund des Glaubens, sondern es ist die Wirkung des Glaubens. Taten sind immer Wirkungen dessen, was wir glauben. Deshalb hat er die Beschneidung getan und empfangen als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So. Und dann fragt man sich natürlich, warum die Beschneidung? Und wir werden ja sehen, warum. Weil sie muss ja etwas hervorbringen, etwas klar machen. Aber sie kommt als Siegel und sie ist die Folge des Ausübungs des Glaubens. Auf dass er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, dass ihnen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Das heißt, wenn er als Unbeschnittener geglaubt hat und jemand ist unbeschnitten und glaubt, dann kommt er zur selben Gerechtigkeit, wie auch Abraham zur Gerechtigkeit gekommen ist, als er nicht beschnitten war. Und dann sagt er, und würde auch ein Vater der Beschneidung, derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch unbeschnitten war. So, das heißt, die Beschneidung führt ohne Glauben zu keiner Gerechtigkeit. So wie wir heute jede Handlung wie das Abendmahl oder die Taufe führen zu keiner Gerechtigkeit. Sie sind ja nur Bilder für die schon geglaubte Gerechtigkeit des Lebens Jesu. Aber man macht es als Folge, als Wirkung. Aber die Menschen tun es als Ursache. Ja? Sie wollen sich taufen lassen, damit ihre Sünden zum Beispiel abgetan werden. Sie wissen nicht, dass der Glaube es vollbringt und nicht die Tat. Die Tat bestätigt nur den Glauben. Aber man kann eine Tat tun, so wie Christus sagte, dieses Volk folgt mir mit seinen Lippen. Das heißt, äußeres Bekenntnis zum Glauben. Aber im Herzen sind sie ferne von mir. Und genau darum geht's, dass wir verstehen den Unterschied zwischen Glauben und Werken, zwischen Glauben und Tun. Und der Apostel Paulus, und sei Dank, hat er uns das wunderbar erklärt, damit wir es auch verstehen und umsetzen. Und anhand der Geschichte von dem Abraham lernen, den Erlösungsplan, wie ihn Gott sich ausgedacht hat. Als Zusammenfassung, wer sind denn nun die Erben Abrahams? Abrahams, seine fleischlichen Nachkommen, wir wissen, das sind die Beschnittenen. Es kommt hier deutlich hervor, dass er seinen Sohn, den ersten, den Ismael, den er mit der Hagar hatte, als dieser 13 Jahre alt war, am selben Tag wie er, als er 99 Jahre alt war, beschnitten. So, alle seine Nachkommen dann, auch der Isaak, wurden beschnitten. Am achten Tag, steht es in der Bibel, wurde er beschnitten. Und dann hat er ja noch die Söhne von der Ketura gehabt, die auch beschnitten wurden. So, das sind die, die nach dem Gesetz, nach dem Erbgesetz, sind sie die Nachkommen Abrahams, also werden sie auch beschnitten, weil Gott hatte mit ihm einen Bund gemacht, dass alle sein Haushalt, alle sollten beschnitten sein. Es war ein Zeichen des Bundes aufgrund der Gerechtigkeit, die er empfangen hatte durch den Glauben. So, wer sind seine geistigen Nachkommen? Seine geistigen Nachkommen sind die Beschnittenen und Unbeschnittenen, alle, die den Glauben an die Verheißung ausüben. Und hier geht es ja um die Verheißung des Erben, die Verheißung des Messias. Es geht um niemand anders. So, wessen Eltern ist er jetzt geworden? Dann können wir sagen, na gut, er ist doch ein Vater vieler Völker geworden. Aber sind das die Sterne des Himmels? Sicherlich nicht. Sondern, wie es steht in Römer 4, 13, 14, denn die Verheißung, dass er sollte sein der Welterbe, das finde ich schon fantastisch, wie der Paulus das hier auf den Punkt bringt, die Verheißung, dass er sollte sein der Welterbe, ist nicht geschehen Abraham durch seinen Samen, durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wo die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube nichts und die Verheißung ist abgetan. Ist doch ganz klar. Die nach dem Erbgesetz auf die Welt kommenden Menschen, das heißt, wir ziehen uns ja alle aus Adam, haben keine Chance, erlöst zu werden, weil wir sind alle nicht fähig, das Gesetz zu halten. Wir sind alle nicht fähig, gerecht zu sein. Weil das Leben und die Natur, in dem wir auf die Welt kommen, uns das nicht erlauben. Deshalb hat Gott einen Weg gefunden, durch die Verheißung, die er dem Abraham gab, die Verheißung des Erlösers. Sie ist eine Verheißung, ohne dass dahinter ein Anspruch steht. Weil wäre es ja etwas nach dem Gesetz, könnten wir ja einen Anspruch haben auf Erlösung. Das haben wir nicht. Wir haben keinen Anspruch auf Erlösung. Sie ist ein freies Geschenk der Liebe Gottes. Und sie kommt, weil er verheißen hat, seinen Sohn, unsere Gerechtigkeit, damit wir wieder zum Leben kommen können. So, der Glaube bezieht sich also auf die Verheißung des Erlösers, die Verheißung des Empfangens der Gerechtigkeit durch ihn. Vom Gesetz her haben wir keinen Anspruch, weil das Gesetz uns verurteilt. So lasst uns das ganz deutlich in unserem Geist uns bewusst machen. Die Erlösung ist eine Gabe Gottes, die wir durch den Glauben allein empfangen können. Es kann kein Werk es tun. Man kann sich beschneiden, wie viel man will. Man kann beten, wie viel man will. Man kann Andachten machen und lesen die Bibel von vorne bis hinten. Es führt nicht zur Erlösung und zur Gerechtigkeit. Es ist allein der Glaube an den Erlöser. Und dieser Glaube führt zu dem Austausch des Lebens, wie wir gleich sehen werden. So, um den Glauben klar und deutlich zu verstehen, müssen wir wieder die Natur des Menschen betrachten. Ich werde das immer wieder wiederholen, weil es ist das Unbekannteste. Und wenn wir den Menschen als Wesen nicht verstehen, können wir auch nie die Erlösung verstehen. Dann lesen wir die Bibel und alles bleibt, ohne dass wir es in ein Schemata, in ein Modell hineintun können. Es bleibt irgendwo im Niemandsland stehen. So, der Mensch besteht aus Geist und Körper und er ist eine Seele, nicht dass er eine Seele hat. Und das findet sich in unserem Kopf, da ist die Hirnrinde und unser Hirn und über der Hirnrinde ist der Geist. Und zusammen ergeben sie die Seele, dort leben wir. Das ist das Resultat. Und in der Seele hat der Geist seine Aufgabe, alle Bedürfnisse zu stillen, die körperlichen und die geistigen. Und er beginnt mit den geistigen Bedürfnissen, er braucht die Liebe. Er muss sie holen. Er kann ohne Liebe nicht. Er kann ohne Glauben und Vertrauen nicht existieren. Deshalb war er von dem Moment seiner Schöpfung durch Glauben und Vertrauen an Gott gebunden. Er hat mit anderen Worten Gott angebetet. Das ist eine Funktion. Wir können nicht alle, wie soll ich sagen, wir können das Angebot Gottes und alles, was er uns zur Verfügung stellt, nicht aufnehmen, es sei denn durch den Glauben und indem wir ihm vertrauen. Das ist Anbetung. Und das ist das Einzige, worum es geht im ganzen Leben. Deshalb ist auch das so wichtig, dass wir verstehen, was ist denn der Glaube und was beinhaltet er. Und hier sehen wir, der Mensch war von vornherein dazu gemacht, dass er automatisch glaubt und Gott vertraut. Jetzt müssen wir noch verstehen, den Geist. Der Geist ist nicht ein Element so wie der Körper. Er ist von außen nicht angreifbar, er ist ein geschlossenes System. Man kann ihn nicht pieksen. Er kann sich nur selbst von innen steuern. Und er kann nie passiv sein, er ist immer aktiv. Das sind Grundfunktionen, die müssen wir beachten, damit wir verstehen, wie Erlösung funktioniert. So, der Abraham hat auch einen Geist und dieser Geist braucht eine Bindung und die geschieht durch Vertrauen. Und er braucht Information, aus der er lebt und die geschieht durch Glauben. Und da er und wir alle auf die Welt kommen mit dieser falschen Natur, mit dieser falschen Identität, ist unsere Bindung, das heißt unser Vertrauen an Menschen. Der Abraham beweist in seinem Leben, wenn wir seine Geschichte betrachten, wie sehr er Menschen vertraut, wie sehr er abhängig ist, damit er nicht umgebracht wird vom ägyptischen Pharao oder von dem Abimelech, weil er so eine hübsche Frau hat. Und so vertraut er Menschen und vertraut auf seine Klugheit, damit er sein Leben bewahrt. Er war ziemlich gut informiert über die Menschen und ihre Sitten in Ägypten und bei Abimelech. Er wusste, eine schöne Frau wird dann gleich eingeheimst. Ist ja nicht eine feine Art, aber so war es. Und so musste er sich selbst schützen, weil seine sündige Natur ihn dazu verführte, dass er Menschen vertraute und nach den Informationen ging, die Menschen von sich gaben. Und jetzt kommt Gott und schließt einen Bund mit ihm und sagt: Abraham, ich möchte mit dir einen Bund schließen, dass du dich an mich bindest, dass du mir vertraust. Und dafür gebe ich dir eine Information, der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Das heißt, der, den ich dir als Bindung zur Verfügung stelle, damit du dich wieder an mich finden kannst. Und das ist Christus. Ja, er ist der Same. Es ist derselbe Same, der Adam und Eva versprochen wurde, der Same der Frau. Er wurde hier wiederholt, dem Abraham, dass sein Same, welcher nichts anderes als Christus ist und sein Leben, dass das ist, was ihn erlösen kann. Dadurch kann er eine Bindung zu Gott aufnehmen und wieder aus dem Worte Gottes leben und nicht mehr aus den Worten der Menschen. Dafür muss er aber wahrhaben die Gefangenschaft, in der er sich befindet, und er muss willig sein, das alte Leben aufzugeben. Und dafür hat ihm Gott dann die Beschneidung gegeben als Zeichen, dass etwas aus ihm abgeschnitten werden muss. Etwas an ihm muss weg. Nicht die Vorhaut, sondern dieses schlechte Ding, was wir geerbt haben in unserem Geist, das unser Leben kaputt macht. Und das ist das Bild dafür. Aber er hat es ja schon gekreuzigt letztendlich, als er glaubte und das Leben aufnahm. Dadurch wurde er gerecht. Er war noch nicht fertig. Er war jetzt neu geboren an dieser Situation mit 85 Jahren, als Gott diesen Bund mit ihm machte, war er neu geboren. Aber er war noch lange nicht ganz frei von seiner sündigen Natur. Die musste er jetzt in einem Kampf überwinden. Und wir wissen und sehen das in seiner Geschichte, kommt er dazu, dass das Ding ganz weg ist. Und das werden wir in der nächsten Stunde betrachten, wo wir sehen, dass Abraham in das völlige Vertrauen zu Gott kommt und dem Worte Gottes kompletten Glauben schenkt. Das bedeutet, er hat das Leben Jesu in seinem Leben aufgenommen. Er lebt es. Und das ist eine fantastische Sache, das an diesem Leben des Vaters aller Gläubigen zu betrachten. Und als Folge davon kommt die Beschneidung. Sie ist nur ein Bild für das, was im Herzen passieren soll. Und es sollte auch ein Zeugnis sein für alle nachkommenden Generationen, die nicht die Erfahrung hatten des Abraham, dass sie erkennen, aha, wir haben ein Problem, das müssen wir abschneiden, das muss gekreuzigt werden, das muss weg. Und wir brauchen deshalb eine neue Identität. So Gott kommt und gibt Abraham eine neue Identität. Er nennt ihn Abraham. Und er kommt auch zu Sarah und gibt auch Sarah eine neue Identität, einen neuen Namen. Weil das ist die Notwendigkeit, in der wir stehen. Und die Begegnung dort, wo er kommt und verheißt, dass von ihm der Sohn kommen wird, nicht von der Hagar und von der Sarai und nicht von der Hagar. Da war Sarah schon 90 Jahre alt. Und die Bibel sagt, sie hatte keine Menstruation mehr. Das heißt, sie konnte keine Kinder mehr haben nach gesetzlichen, biologischen Gründen. Und jetzt kommt und sagt Gott zu ihr, als sie lacht, als sie sich darüber wundert, sagt er, sollte denn Gott etwas unmöglich sein? Und Sarah glaubte, wie der Hebräerbrief sagt. Und das wurde ihr zur Gerechtigkeit gerechnet und sie wurde die Mutter, sozusagen derer, die in Christus geboren sind, Ja, ist ein Bild für die Maria, wo dann Jesus tatsächlich der Verheißene gekommen ist. So, wir sind alle in diesem Leben geboren, wir sind tot. Und Christus kommt als der verheißene Same Abrahams. Er ist es, nicht Isaac, nicht irgendjemand. Er ist es, an den Abraham glaubte, an dem Sarah glaubte. Und er kommt durch die Verheißung. Er kommt nicht per Gesetz. Ja, er kommt in dieses Leben. Und er kann nur nach den Vorgaben des Gesetzes kommen. Aber er müsste nicht in dieses Leben kommen. Er kommt aufgrund der Verheißung, weil Gott es so will. Er wird übernatürlich in der Maria gezeugt. Sie war Jungfrau und ist dennoch schwanger geworden durch Gott, durch den Heiligen Geist. Damit Christus in sich selbst während seines Lebens das, was er von seiner Mutter geerbt hat, abtöten kann. Deshalb war er auch beschnitten am achten Tag, weil er kam in dieses Leben hinein, das verloren war, das verdammt war, das unter dem Gesetz war. Und deshalb musste er dieses Leben komplett zerstören und ein neues schaffen durch die Auferstehung. Und niemand kann in dieses neue Leben hineinkommen, außer durch den Glauben. Adam hat es getan, die Eva, der Abel, der Abraham. Und ich bin Gott dankbar, dass er es bei mir auch geschafft hat. Dass es auch möglich war, mir klarzumachen, dass ich ein verlorener Mensch war, weil ich geboren war in einem toten Leben. Und nachdem er mir die Gnade geschenkt hat, dass ich dieses alte Leben aufgab und durch den Glauben ins Neue eintrat. Das war jetzt 19 Jahre zurück. Bin ich denn jetzt vollkommen? Nein. Aber etwas ist ganz wichtig, das wir lernen müssen. Dann, wenn wir das Leben Jesu aufnehmen, sind wir in Gott geborgen. Unser Leben ist ein gerechtes Leben durch den Glauben an das neue Leben. Wir lassen das Alte hinter uns. Es wird weggeschnitten, es wird gekreuzigt und wir kommen in das Neue. Und damit sind wir Gottes Kinder, der Same Abrahams. Sündigen wir dann nicht mehr? Doch, wir sehen es. Unsere sündige Natur existiert noch und sie muss Schritt für Schritt jetzt gekreuzigt werden, aber sie kann es nur geschehen, wenn sie hervorkommt vorher. Aber dann, wenn sie hervorkommt, gibt es ein Problem. Wenn ich sehe, was aus mir herauskommen kann, bin ich dann noch ein Kind Gottes? Und hier spielt der Glaube die entscheidende Rolle. Und wenn es etwas gibt, was mich sehr tröstet, dann ist es die Erfahrung des Apostel Petrus, des Jüngers Jesu. Der Petrus war 3,5 Jahre mit Jesus. Und so manches ist aus ihm herausgekommen, was böse war. Und Jesus musste ihm aber klar machen, es gibt noch Tieferes in dir. Und das musst du erkennen, das dich betrügt. Und er sagt ihm, dass er ihn verleugnen wird. Aber Jesus sagt, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wieso Glaube nicht aufhört? Sie sagen doch immer, die Sünde ist eine Entscheidung, ob ich es tue oder nicht. Der Petrus hätte doch einfach entscheiden können, ihn nicht zu verraten. Aber das war nicht so. Weil der Petrus kannte sein sündiges Wesen nicht. Er kannte den Betrug seines Herzens nicht. Und als er dann sah, was aus ihm rauskommen konnte. Er, der vorher gesagt hatte, du bist der Sohn Gottes, wir haben nicht, wohin wir hingehen. Er, der den Sohn Gottes auf dem Verklärungsberg gesehen hat und gesagt hat, wir bleiben hier und machen hier Hütten. Er sagt, vor, was soll man sagen, vor Menschen, die nicht einmal, ich meine, Gerichtsleute waren. Er stand nicht vor einem Gericht, er stand vor ganz normalen, üblichen Menschen, die dort herum waren. Und vor ihnen schwört er. Dreimal, nicht einmal. Er ist kein Versprecher, einfach so. Schwört er, dass er Jesus noch nie gesehen hat. Nicht gekannt hat. Nicht kennt. Wenn aus euch so eine Verleumdung käme, hättet ihr ein Problem noch zu glauben, dass ihr Kinder Gottes seid? Wenn aus uns die sündige Natur hervorkommt, weil Gott will, dass sie hervorkommt, das war ja Gottes Plan, dass Petrus sich selbst erkennt, dass er sieht seine Sklaverei und dass er schreit nach einem neuen Leben. So, als sich die Augen treffen, als Jesus und Petrus sich in die Augen sehen, dann erkennt Petrus in den Augen Jesu, dass er immer noch der geliebte Jünger Jesu ist. Aber wie kann das sein? Er hat ihn doch jetzt so verleugnet, wie man kaum einen Menschen verleugnen kann. Und jetzt spielt sein Glaube die entscheidende Rolle. Glaube ich dem Blick Jesu oder glaube ich ihm nicht? Glaube ich, dass ich ein Kind Gottes bin, auch dann, wenn ich noch nicht vollkommen bin? Deshalb spricht auch der Apostel, der Salomo, sagt, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, weil die sündige Natur ist noch nicht weg. Auch der Abraham, als er geglaubt hat, dass er einen Messias und ein neues Leben hat, hat er weiterhin dieselben Taten getan, die er auch davor getan hat, in dem Sinne, dass er gelogen hat. Und wir sagen ja, das war eine halbe Lüge, aber eine halbe Lüge ist auch eine Lüge, dass er Angst hatte. Ja, er hat auch andere Taten getan, die aus dem neuen Leben kamen. Aber das alte Leben hat ihn noch betrogen. Und er hat die Hagar genommen und alle anderen Dinge, die da noch gewesen sind. Aber er kommt zu dem Punkt, wo sein Glaube über das alte Leben siegt und er komplett in der Wahrheit lebt. Und das glauben wir auch. Aber wirklich? Glaube ich, dass ich, der ich mich heute über eine Kleinigkeit aufrege, dass ich eines Tages vollkommen sein werde? Dass ich so mit Jesus verbunden bin, dass ich nicht mehr Falsches denke und tue? Dann lasst uns das völlig klar machen. Der errettende Glaube glaubt immer das menschlich Unmögliche. Ein Glaube, der sich basiert auf das, was menschlich möglich ist, ist kein Glaube. Das ist sozusagen das Realistische. Der Glaube, der rettet, ist der Glaube, der Gott, der Sarah vor Augen gehalten hat, als er ihr sagte, sollte denn bei Gott etwas unmöglich sein? Das ist der Glaube, der zählt. Wenn ich sehe, wie aus meinem Herzen die sündige Natur hervorkommt, dann zu glauben, dass ich ein Kind Gottes bin, das ist wahrer Glaube. Der ist und wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet, weil es ist der einzige Weg. Schaue ich auf mich, schaue ich auf, was ich tue, bin ich verloren, hundertprozentig. Aber sind meine Blicke auf meinen Heiland gerichtet, dann bin ich sein Kind. Und ich will nicht in diesem Irrtum bleiben. Gott bringt ihn ja auch nicht hervor, damit ich mich entschuldige und sage, ja, ich bin so geboren, was bleibt so? Nein, er bringt hervor, damit wir ihn abschneiden, damit wir ihn erledigen, weil auch der Abraham hat's getan und ist vollkommen geworden. Der Glaube, der uns die Vollkommenheit bringen wird, steht in Jesaja Kapitel 50, Vers 10. Dort steht so: Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der seines Knechtes Stimme gehorche? Und hier geht es ja um die Stimme Christi, er ist der Knecht. Der im Finsteren wandelt und scheint ihm kein Licht. Dann, wenn du am verzweifelst, wenn du denkst, jetzt geht nichts mehr, dann, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Was ist die Hoffnung auf den Namen des Herrn? Er ist der Name des Herrn. Er ist unser neues Leben. der hoffe auf den Namen des Herrn, das ist das Leben Christi. Das ist unsere neue Identität. Und verlasse sich auf seinen Gott. Das ist alles. Und ich sage euch, dann, wenn wir in der Not sind, ist dieser Glaube das größte Wunder. Wir leben in den letzten Stunden dieser Weltgeschichte und die letzte Gnadenzeit ist da und alle Menschen müssen sich endgültig entscheiden. Gott bietet allen Menschen das neue Leben Jesu an. Es ist das Leben. Es ist unsere Gerechtigkeit. Es ist alles, was Gott tun konnte für den Menschen. Es ist perfekt. Aber er kann nicht für den Menschen glauben. Der Mensch muss seine Not sehen, um dieses neue Leben aufzunehmen. Satan hingegen, er hat, man könnte sagen, einen gewissen Vorteil, weil er kommt durch die sündige Natur und kann uns komplett beherrschen über sie. Er kann uns über das tote Leben Adams steuern. Und er bringt uns entweder dazu, dass wir große Taten für Gott tun, dass wir denken, durch diese Taten werden wir erlöst. Oder er bringt uns völlig zur Verzweiflung, indem er sagt, du hast keine Chance mehr, schau mal, was du gemacht hast. Deine Taten beweisen, dass du kein Kind Gottes bist. Also hat er mit Petrus bestimmt ausgemacht. Und Petrus musste im Glauben sagen, ich bin aber dennoch das Kind Gottes und ein Jünger Jesu, auch wenn ich ihn verleugnete. So Satan möchte den Menschen in der Gefangenschaft halten. Er will sie alle als Gefangene behalten und er wird den Druck ausüben und wird ihnen die Gefangenschaft als Freiheit verkaufen. Er wird ihnen anbieten, ein Zeichen an ihrer Hand und ihrer Stirn, das sie als Menschen darstellt, die sich für die Umwelt einsetzen, als Menschen darstellt, die sie für die Gesundheit, für das Allgemeinwohl einsetzen. Und sie sollen deshalb alle zusammenkommen und klar sich dieses Mahlzeichen geben, damit man weiß, wer auf der richtigen Seite ist und wer auf der falschen Seite ist. Er wird also dieses Mahlzeichen als die Lösung des Problems sozusagen des Menschen ansehen und er wird alle Menschen drängen, das anzunehmen. Und nur die, die es nicht annehmen, die brauchen es ja nicht. Sie brauchen keine äußeren Taten tun, um etwas zu beweisen. Sie haben den Glauben und in ihrem Glauben bestehen sie als freie Wesen. Sie können auf alles verzichten. Das bedeutet die Freiheit. Der Abraham, wie wir sehen werden in der nächsten Stunde, kann auf das Kostbarste verzichten, weil er schon das Kostbarste hat. Im Menschenauge ist das Leben des Sohnes das Kostbarste. Aber in den Augen Gottes ist es das neue Leben Jesu. Und der Abraham war frei. Und ich freue mich schon, dass wir das tiefer begreifen, was es bedeutet, in Christus, in Gott frei zu sein. Unter keiner Bedrängnis stehen. Ein klares Ja und ein klares vor allen Dingen Nein zu haben. Das kann man nur im neuen Leben Jesu, das wir durch den Glauben hier schon leben. Nur die können bestehen, die diesen Glauben haben, die die Nachkommen sind dieses einen Samens, welcher ist Christus. Und welche aus diesem einen Wort leben. Ganz egal, was mit ihnen passiert. Sie schauen nach vorne auf diese Verheißung, wo Gott gesagt hat, sollte denn Gott etwas unmöglich sein? Darauf wollen wir bauen und darauf wollen wir vorwärts gehen, egal was kommt, im Namen unseres Herrn. Amen.